Ihr hört schwarze, hungfäuliche Dämonen. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Mit dabei heute in teilweise reduzierter Besetzung. Jetzt mal ganz ehrlich, bevor ich irgendeinen vorstelle, kommt es euch nicht ein wenig seltsam vor, dass Erik in letzter Minute absagt und nicht eine Bewertung im Dokument stehen hat? Lass ich so stehen, ich frage niemanden. Mit dabei sind die Annemarie. Hallo Annemarie.
Ja, ich küche vor mich hin. Hallo.
Oh, das ist, glaube ich, der Alex.
Ja, ich habe auch mal vor mich hingeküchert. Hallo.
Und El Jeffo aus Luxemburg.
Hello.
Hello. Wir müssten das eigentlich so ein bisschen spanisch angehaucht machen, denn wir haben eine Serie, die fantastisch ist. Eine Perle, die Annemarie, also die eigentlich irgendwie tief blicken lässt. Wir müssen das mit der Annemarie nochmal irgendwann uns nochmal hinsetzen und in Ruhe besprechen, ob das wirklich so geht. Die Rede ist von Jane the Virgin, dann Blackish und Constantine, oder wie auch immer ihr das sagen wollt. Drei Serien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auch die Bewertungen sind von 2 bis 9. Also es ist alles vertreten und vielleicht auf den einen oder anderen da draußen etwas dabei. Wir haben natürlich auch ein paar News. Wir haben ja quasi einen Bildungsauftrag für die Bildungsfernen unter euch da draußen. Wir haben ein paar News, die mich ein bisschen traurig gestimmt haben. Denn TBS hat Sullivan und Son gecancelt. Ich weiß, keiner von euch Podcast-Teilnehmern, also die am Podcast teilnehmen, guckt die. Ich fand diesen Cast sehr sympathisch, hat mir sehr gut gefallen. Es wird keine, was jetzt die dritte oder vierte Staffel geben, ist jedenfalls Ende im Gelände. Schade. Dann eine News, die lasse ich mal außen vor, die können wir mal dann im Zusammenhang mit Constantine besprechen, weil das macht dann ein bisschen mehr Sinn. Oder ergibt mehr Sinn, wie auch immer. Ja, habe ich mich doch gleich korrigiert, Annemarie, weil, ne? So, du hast natürlich dich reingedrängt, dann sag mal deine News. Es sind bei
bitte,
dir
bitte,
ein paar,
bitte.
Ein paar
genau,
mehr.
Genau, ich habe nur notiert.
Grammatikalisch korrekt ausgedrückt.
Und zwar, weil du gerade bei Absetzung bist, Hot in Cleveland, was ja mittlerweile schon seit 6 Staffeln läuft, weiß ich nicht, was du sagen kannst, wird abgesetzt. Auf jeden Fall nach der 6. Staffel wird es nicht weitergehen. Ich schätze, da wurde einvernehmlich von allen Seiten gesagt, jetzt, das reicht. Wie gesagt, 6. Staffel läuft jetzt noch, 3., 4. Folge irgendwie und insgesamt wird es 22 Folgen geben. Also, ich gucke das ja noch und ich mag das ja sehr gerne.
Ich bin ja bei der 1. Staffel irgendwie ausgestiegen. Nicht, weil ich es nicht mochte, aber irgendwie, aber jetzt habe ich die Gelegenheit irgendwann, 6 Staffeln am Stück zu gucken, wenn ich das möchte.
Ja, genau. Also ich finde es echt erheiternd. Guck das gerne mal. Ja, und da hoffe ich halt, gehe ich eigentlich davon aus. Das
bestimmt kam da eigentlich, du guck, wenn du es jetzt bis dahin geguckt hast, eigentlich noch mehr Gastauftritte aus dem Originalcast von Frasier?
Ach so, Frasier?
Die Hauptdarstellerin bei
Ach so, das kann sein. Ab und zu sind mal irgendwelche Leute, die dann
du nicht
vom
kennst.
Publikum... ja, das weiß ja auch immer die meisten sehen vor Live-Studio-Audience aufgeführt wird, die dann hoch bejubelt werden und ich denke mal, wer ist das? Also, wer war denn letztens? Chris Colfer war da, der ist von Glee. War denn noch da? Auch jemand ganz Bekanntes, fällt mir gerade nicht ein, aber also wir haben, sag mal, jede 4. Folge haben die jemand Bekannten schon noch mit dabei. Das ist eigentlich ganz cool und macht recht viel Spaß. Ja, auch damit werde ich euch bestimmt nicht dazu kriegen, die Serie zu gucken, aber müsst ihr ja auch nicht. Eine andere Comedy-Serie, die mittlerweile erst in der 2. Staffel war, wurde auch sehr überraschend, für mich zumindest abgesetzt, nämlich The Millers. Das war diese Comedy-Serie mit Will Arnett und seine Eltern spielten dort Marco Martindale und Bo Bridges. Weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt.
Ich gucke noch halbwegs mit, also nicht jetzt, ich bin immer noch bei der 1. Staffel hängen geblieben, aber trotzdem ist es eine der, die ich eigentlich ganz gerne mag, weil auch gerade die Mutter so ein bisschen dieses grantische Biest sehr sympathisch irgendwie in gewisser Weise ist. Aber kann ich auch nicht verstehen. Hast du eine Ahnung, ob da irgendwie es da innerhalb
Ja, also die Kurzen waren war schon echt schlecht, aber die waren halt schon Ende der ersten Staffel, habe ich schon immer mal, also ich bin da ja nicht so, ich interessiere mich jetzt nicht so sehr für die ganzen Quotenberichte, aber schon nicht so super. Und jetzt lief die zweite Staffel 5 Folgen oder so und dann so überraschend zu sagen, ja, yeah, jetzt sofort ist finito, hat mich überrascht. Aber in dem Zusammenhang fand ich ganz lustig, hat dann jemand getweetet, dass jetzt die in den Schreiberräumen da von The Americans und Masters of Sex werden sie jetzt alle jubeln, weil da spielen ja Bo Bridges bzw. Marco Martindale mit und die konnten, da hatten sie ja Hauptrollen und bei Americans und Masters of Sex ja dann eher diese kleinen Nebenrollen und jetzt, wenn sie wieder verfügbar sind, ist es natürlich besser für die. Fand ich ganz witzig. Weiß ja nicht, ob das sonst noch jemand geguckt hat.
Doch, wir fanden es auch witzig.
Achso. Du hast auch jetzt nicht so meins.
Dann habe ich noch eine ganz erfreuliche Nachricht, denn Breaking Bad ist ja jetzt seit über einem Jahr zu Ende und seitdem lächeln wir ja danach, wann denn nun dieses ominöse Spin-off Better Call Saul endlich mal über den Fernseher flimmert und jetzt wurde auch ganz offiziell das Startdatum bekannt gegeben von AMC und zwar am 8. Februar, das ist am Sonntag, startet es. Aber der reguläre Sendeplatz ist ein Montag und die machen es direkt so, dass gleich am folgenden Tag, am 9. Februar, die zweite Folge kommt. Finde ich auch ganz cool und dann immer montags auf AMC und ja, ich bin sehr gespannt, was da passiert.
Ich jetzt weniger, ich habe nicht mal Breaking Bad so richtig geguckt, aber da war ich halt nicht angefixt
worden. Also wirklich, keine Ahnung, dass du das nicht geguckt hast.
Ja, ich habe mal angefangen, ich glaube, manchmal ist es bei Serien so, man braucht eine Weile, um reinzukommen und ich hatte da irgendwie nicht so jetzt den Antrieb, da weiter zu gucken. Momentan jetzt bin ich sowieso so am Stück mäßig interessiert.
Aber ja. Also okay.
Ja, naja. Und dann noch eine Neuigkeit, erst eine positive, weil ich weiß zumindest, dass Alex Luther ja sehr gern geguckt
Absolut.
Hat.
Absolut.
Da wird es jetzt in Form von einer Doppelfolge oder von 2 Folgen eine 4. Staffel geben von der BBC im nächsten Jahr.
Ja, schön.
Da freust du dich.
Da freue ich mich sehr. Das war ein sehr, sehr guter Schauspieler. Der hat auch viele Preise schon gewonnen. Der...
Ja, Idris Elba, genau.
Ja, der hat auch letztens einen Kinofilm sogar gemacht. Was hat er gemacht? Ja, wir wissen stimmt. nicht. Wir haben Erik nicht dabei. Wir wissen es nicht.
Habe ich auch irgendwo. Dachte ich auch noch, Mensch, das ist doch der Loser, Mensch.
Richtig. Ja, glaube ich, bei Mandela hat er die Hauptrolle gespielt.
Ja, genau.
Und auch
ja.
bei Prometheus hat er den Kapitän des Schiffs gespielt. Ja.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schauspieler.
Und da ist ja auch die wie heißt die, Ruth Wilson oder so dabei, die wir jetzt bei The Affair gesehen haben.
Mhm.
Ja, auch mit, ja. Und ja, in Europa, Großbritannien, die Serie mega erfolgreich und da kommt ja, da dauert es ja meist nicht lange, bis dann der bucklige Bruder USA oder US-Filmstudios um die Ecke kommt und sagt, wir machen das jetzt auch. Und genauso wird es sein. Fox hat nämlich einen Piloten für ein Luther-Remake bestellt und so wie ich das gelesen habe, ist da unter anderem auch Idris Elba mit in der Produktion involviert. Aber was sagst du denn dazu, Alex? Ich habe ja Luther nur die 1. Staffel gesehen. Denkst du, da ist das nötig, davon ein Remake zu machen?
Nee, das denke ich nicht, weil das lebt ja auch mal von den Schauspielern. Keine Ahnung, was sie da wieder für Pappnasen dann reinsetzen. Und das ist ja wahrscheinlich so wie bei Die Brücke. Da waren wir auch stark enttäuscht. Und da denke ich mal, wird es ähnlich werden. Ich glaube, was sollte man auch lassen? Also ich weiß nicht, warum muss man denn immer sowas dann kopieren und ja, nachstellen wollen? Weil zumal das ja auch England und USA, die können sich das ja auch irgendwo teilen. Und also ich halte das für unnötig.
Ist ja genauso wie, wie war das? Grace Point? Ja, nee. Und
naja,
war das Grace Point und Broadchurch? Ist jetzt
genau.
gerade gar nicht was.
Aber das ist. Läuft da auch schon an, ne? Da wollten wir auch mal eigentlich mal reingucken, aber ich glaube...
Läuft doch schon.
Ja, ich sage ja, läuft an, also läuft, also im Sinne von ist schon.
Aber, ist schon dabei.
Ja.
Ist schon durch.
Hast du zufällig mal reingeguckt, weißt du das?
Nee, ach, ich dachte, nee. Muss nicht sein. Ja, das war's so von meiner Seite aus. War sonst nicht so viel los irgendwie.
Da kriege ich mal rein in die Annemarie.
Ja, klar, komm rein.
Nee. Nee. Es ist so eine Mischung aus US und deutscher News habe ich heute früh frisch in meinen morgendlichen Morgenmagazin-Dosis gesehen. Wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, über ja, unsere Mütter, unsere Väter gesprochen, die ZDF 3-Teiler-Miniserie. Und die hat heute, gestern Abend besser gesagt, frisch den internationalen Emmy gewonnen in New York. Und ja, also wie gesagt, hat sich da auch wieder durchgesetzt und hat viele Preise gewonnen und ist nicht wie sagt man denn,
unpopulär im Ausland.
Nee, wird stark diskutiert über die, habe ich jetzt auch mal ein bisschen was gelesen und gesehen drüber, dass
Ach
es
so,
doch
wegen
stark
den Polen
diskutiert
und
wird.
sowas.
Ja, wegen den Polen und Juden, aber nichtsdestotrotz filmisch gute Leistung und werden weiterhin ausgezeichnet. Also das sollte man, wenn man es noch nicht gesehen hat, sich auch mal angucken. Ist sehr interessant und sehr intensiv.
Gleich die Frage, Jeff, kennst du's?
Klar, hab, glaube ich, zwei Teile gesehen, nicht alles, weil das war ja ein bisschen zerhackt. Also nicht an einem Abend versendet worden, jedenfalls am ersten Mal. Und hab dann im Nachhinein so ein, zwei Mal noch Teil mitbekommen und ja, war eigentlich ganz cool.
Ich denke, es ist auch mit einer der besten deutschen Produktionen der letzten Jahre. Also mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich bin nun kein typischer, sag ich mal, Kriegsfilmschauer. Ich meine, nicht mehr früher als Kind, da fand ich das irgendwie ganz toll. Aber da geht es ja nicht wirklich, also es geht um Krieg, aber mehr so um das
Antikrieg.
Drama, genau, das Drama, was sich zwischen den einzelnen Personen so entfaltet. Das war schon hochkarätig. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zur ersten Serie des Podcasts, Konstantin, und mal wieder eine Verfilmung, die aus dem Comic, aus der Comicbranche kommt. Und wie gesagt, das reißt nicht ab. Und Jeff wird uns vielleicht mal ganz kurz vorstellen, worum es denn bei Konstantin geht.
Ja, bei Konstantin, wie du schon gesagt hast, basiert auf einem Comic, um genau zu sein, den Hellblazer-Comics. Mittlerweile gibt es zwar auch, glaube ich, eigenständige Konstantin-Comics, aber ursprünglich kommt Konstantin, diese Figur, daher. Und es geht um einen, ja, etwas eigensinnigen, schrulligen Typen, der den dunklen Mächten und Dämonen, abgeneigt ist das falsche Wort, aber er hat halt Erfahrungen gemacht in der Zeit mit übernatürlichen Wesen, mit Dämonen, mit Engeln, mit was es alles da in diesem Bereich gibt. Und zu Anfang der Serie, also in der Pilotfolge, finden wir ihn, John Constantine, eben in einem, ja, in einer Irrenanstalt wieder. Ich glaube, ist die in England oder wo ist die? Weiß das noch jemand, wo die genau war?
Ich würde auch sagen, es sind Engländer. Erstens ist es ja ein Brite, so wie er spricht. Und zweitens zeigen die auch außen dieses ältere Gebäude mit diesen schönen schmiedeeisernen Toren. Also ich würde darauf tippen, dass der irgendwo ja, in irgendeinem Asylum in England ist.
Ja. Aber jedenfalls hat er sich da selbst eingewiesen, nachdem bei einem Exorzismus eines kleines Mädchen, also von einem kleinen Mädchen, ihm, naja, ein bisschen was misslungen ist. Was das genau ist, wird so über die nächsten, ich glaube, über die ganze Staffel dann so ein bisschen aufgedröselt mit einigen Hinweisen und hier und wieder tauchen Personen dann auch auf in den Folgen auf, die an diesem Exorzismus teilgenommen haben. Und er erhält dann aber auf ja, seltsamen, aber für Konstantin typischen Wegen die Nachricht, dass jemand in Gefahr ist. Und zwar die Tochter eines alten Freundes von ihm, der, glaube ich, schon seit einigen Monaten oder so tot ist. Also die Tochter wusste aber nichts von ihrem Vater und wusste auch nicht, dass er ihr eine ja, Fähigkeit hinterlassen hat, die sie ja, interessant macht für so den einen oder anderen Dämonen. Ja, daraufhin macht er sie ausfindig und ja, beschützt sie vor diesem unbekannten Dämon. Das heißt, er bringt sie an einen sicheren Ort, das alte Haus von ihrem Vater, in dem er über die letzten Jahre gewohnt hat, das gegen alle möglichen Sachen geschützt ist, mit Runen und mit allem drum und dran, was man sich halt also vorstellen kann und auch vollgestopft ist mit skurrilen Sachen und allem drum und dran. Jedenfalls geht es dann darum, in der ersten Folge zumindest diesen Dämonen ausfindig zu machen, also wer das ist, ihn zu bekämpfen und halt dann ja, die sozusagen Jungfrau in Nöten zu beschützen. Das ist aber nur im Piloten sozusagen die Story. Ich greife jetzt schon mal ein bisschen weiter vor, da die weitere Staffel, ich habe jetzt glaube ich insgesamt vier Folgen gesehen, dann von den Charakteren her ein bisschen anders verläuft, denn diese Person, diese Frau, die halt da, die Liv, die er beschützt, kommt dann, die haut dann irgendwann ab und es tritt eine andere ja, Frau an seine Seite, die dann vermutlich für den Rest der Staffel auch sozusagen ja, also die beiden sind dann ein Gespann, ein Team und das ist die Zed, eine Frau, die auch übersinnliche, also übernatürliche Fähigkeiten hat und zwar sieht sie Sachen. Das heißt, sie hat anfangs Visionen von ihm, zeichnet diese und er zeigt ihr dann darauf hin, als sie sich dann begegnen in der zweiten Folge der Staffel, wie sie diese Fähigkeiten richtig und gezielt einsetzen kann und benutzen dann diese Fähigkeiten, um alle möglichen ja, Fälle sozusagen aufzuklären. Denn im Endeffekt ist Konstantin die Serie zwar eine Serie mit halt einem übergreifenden Bogen, Storybogen, aber eigentlich wird von Folge zu Folge sozusagen ein neuer Fall behandelt. Es erinnert mich teilweise sehr stark an die Supernatural-Reihe, nicht nur, weil es dann halt um übernatürliche Wesen geht und so weiter, aber auch, weil halt die Art und Weise, wie diese Fälle auftreten und behandelt werden, hier sind auch halt zwei Personen im Mittelpunkt und diese Tatsache halt erinnert mich sehr stark an Konstantin. Sagt ihr jetzt mal erstmal, bevor ich jetzt noch weiter aushole, was ihr von der Serie denkt, gehalten habt, wie sie auf euch gewirkt hat?
Ich fange einfach mal an.
Alex oder Daniel?
Ja, oh ja, okay. ich fang einfach mal an. Nee.
Na, dann nicht, dann fängst halt du an. Dann
Alex.
Gut. Also ich bin ja, wie ihr ja alle wisst, nicht so der Superheld und hier Arrow und Flash. Ich bin ja eher so der realistische Superheld, der Superheld in der Realwelt und bin nicht so Fan von diesen ganzen Supermännern. Ich bin nicht so richtig warm geworden damit. Was hat mich gestört? Zum einen dieses Vorhersehbare und dass der so alles mit links gemacht hat und in dieser Klapse war und direkt dann hinterhergelaufen ist in Kakerlaken und direkt wusste, was da los ist und was abgeht. Dieses, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen Vorhersehbare dieser Serie hat mich irgendwie ein bisschen gelangweilt. Also dass das so alles nach Schema F verlaufen ist und er hat dann die Tochter da mitgezogen in seinen Fall und die hat dann auch mitgemacht und dann war die aber auch. Dann hat die auch mitgeholfen und das war alles so, fand ich so vorhersehbar und so Schema F und nichts Überraschendes. Das war das, was mich so ein bisschen an der Serie gestört hat. Also war gut gemacht, rein technisch und von den Effekten, ja, war okay. Aber es hat mich nicht wirklich jetzt irgendwie so weggeflasht, wo man sagt, boah, das war jetzt die super coole Story und da hat man überhaupt nicht nicht gedacht, dass sowas jetzt kommt. Das hat mich ein bisschen gestört. Diese Vorhersehbare und dieses Schema F war nicht meins. Der Typ an sich war sympathisch, den hatte ich gut gefunden. Deswegen war ich ein bisschen traurig, dass die Story so lahm war, obwohl ich doch den Schauspieler doch gemocht habe und der seine Sache ganz gut gemacht hat, fand ich ganz, ganz cool so an sich. Aber wie gesagt, aufgrund des Ablaufs des Normalen und des Schema S gucke ich nicht weiter, leider.
So, nun okay. Mein Senf dazu. Mir ging es irgendwie ähnlich. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde es auf der einen Seite, wenn man es platt sagen würde, wirklich Bullshit. Auf der anderen Seite war es eine packende, spannende Geschichte. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass manche Handlungsstränge wirklich so nach Schema F abgehen und man schon so das Gefühl hat, man weiß, in welche Richtung es laufen wird. Und Konstantin hat ja eigentlich, wenn man so das Comic betrachtet, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, ist schon einer, der so ein ziemlich unangepasster Typ ist, der auch relativ witzig ist, aber trotzdem so ein Egoman, also der so ein bisschen sein eigenes Ziel verfolgt. Hier weiß ich nicht, ob das so richtig rauskommt. Der Schauspieler, wie du schon sagtest, der ist ziemlich cool. Also das Gecastete, auch so dieses Englische, was er spricht, also dieses British English, das passt schon für diese Rolle perfekt. Also das ist schon irgendwie Konstantin, aber das alles, was drumherum ist, das zerläuft so ein bisschen und könnte quasi austauschbar sein. Da müsste man nicht diese Figur Konstantin irgendwie schaffen, denn da ist nichts Besonderes dran in meinen Augen. Und auch die Tatsache, dass, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob das irgendwie dieser Pilot mal irgendwann schon vorher gedreht worden ist und einfach im Nachhinein festgestellt hat, okay, die Dame ist nun nicht mehr verfügbar und wir nehmen einfach mal eine neue, die dann die Hauptrolle mitspielt. Ich weiß es nicht. Also hätte es schöner gefunden, wenn man dieses Mädel da weiter mitgenommen hat. Ich sehe zwar auch, okay, also Konstantin möchte sie nicht mit dabei haben, weil es einfach ein Mordsjob ist und der Vater auch schon draufgegangen ist. Und naja, und hinzu kommt, dass dieses, also was mich auch wirklich gestört hat, also manchmal mehr, manchmal weniger, ist dieses schlechte oder nicht besonders hervorstechende CGI Gedöns drumherum so. Also es gibt Momente, da wirkte das relativ gut. An anderen Momenten, da sah man, wenn man dann, sagen wir mal, den Fokus, so das Bildfokus verschob, dann wirklich, dass das halt vor Greenscreen gemacht worden ist. Also sehr deutlich, was einen dann so ein bisschen aus der ganzen Handlung herausnimmt und weiß ich nicht, dann hätte man vielleicht weniger auf ein bisschen Effekte spielen sollen, sondern mehr so wie dieses Safe House da, also wo Konstantin diese Dame dann hinbringt, also dieser Lift, das wirkte schon ganz cool und auch diese Sache mit dem Spiegel und sowas, wo der in die Vergangenheit schauen konnte oder ja, in die Vergangenheit, das passte schon, aber mir fehlte am Ende so irgendwas, wo ich weiter gucken wollte. Jeff, du hast ja weiter gesehen, der Typ da, dieser, ich sage jetzt mal platt, der Schwarze, der da mal auftaucht, wer war das eigentlich? War das so der Gott oder einer, der die beobachtet?
Hast du das noch? Es ist eigentlich ein Engel, weil, was man vielleicht noch zu sagen muss, Konstantin ist dazu verdammt oder seine Seele ist verdammt, in die Hölle zu fahren, wenn er stirbt. Und er versucht halt verzweifelt, also er macht diese ganzen, in Anführungszeichen, gute Sachen, er hilft den Leuten, um halt vielleicht doch irgendwann in den Himmel zu kommen oder sowas. Und dieser Engel erzählt ihm dann, ja, es passiert jetzt irgendwas, du merkst es ja auch, hier kommt irgendwie was Großes, Böses auf uns zu. Und der Engel versucht ein bisschen Konstantin zu rekrutieren für seinen Plan. Was das ist, noch keine Ahnung, aber er taucht immer wieder auf und hier kann man wieder einen kleinen Bogen zu Lost schlagen. Vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, der Engel wird gespielt von, oh Gott, ihren Namen raussuchen. Genau, der halt den
Michael
gespielt hat in Lost. Das ist mir vorhin erst aufgefallen. Also von Harold, oh Gott, diese Nachnamen. Perrineau,
keine Ahnung. Pernod, der Erfinder des Pernos.
Wer weiß, nein. Jedenfalls, der Engel ist halt der Bote des Himmels, was er für eine Agenda verfolgt, keine Ahnung, aber der versucht dann irgendwie mit Konstantin da was zu reißen.
Sag mal, Jeff, wie ist denn das? Du hast ja nun mehr als eine Folge gesehen. Zum einen muss man sagen, also NBC hat quasi schon so ein bisschen eine Bremse gezogen. Es wird in dieser ersten Staffel nur 13 Episoden geben. Das ist quasi noch so eine kleine News. Das heißt noch nicht, dass es abgesetzt worden ist. Manchmal kann das ein Vorteil sein, wenn eine Serie, also in meinen Augen, halt nur eine kurze Season hat, weil das dann kann man sich so aufs Wesentliche konzentrieren und muss nicht so Füllerfolgen mit reinbasteln. Also kann positiv sein, heißt aber auch eher so, naja, es wird keine zweite geben grundsätzlich. Die Frage ist, am Pilotfilm wurde ja schon versucht, mit ein paar mehr Special-Effekten zu arbeiten. Fährt man das dann in der zweiten Episode und der dritten und der vierten so ein bisschen zurück und konzentriert sich so aufs Wesentliche oder hast du für dich auch so das Gefühl, dass da manchmal zu viel versucht worden ist und das dann zu schlecht umgesetzt wird?
Also für meinen Geschmack waren die CGI-Effekte jetzt im Pilot erst nicht so schlecht, dass mir jetzt aufgefallen wäre als Negativ-Kritikpunkt. Vielleicht bin ich auch irgendwie durch andere Serien an schlechte Effekte gewöhnt, keine Ahnung. Aber jetzt, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, sind auch in den, zumindest in der zweiten Folge und in der dritten Folge, weniger CGI-Effekte drin. Also da geht es jetzt um keine große Dämonen-Einfang-Geschichte mit irgendwelchen großen Effekten. Das liegt dann aber eher, glaube ich, an der Story an sich, dass da halt jetzt nicht erforderlich ist, mit großen CGI-Effekten aufzufahren. Aber die Story steht in meinen Augen jetzt im Mittelpunkt und das CGI ist mehr Beiwerk und halt auch ein bisschen dieses Dämon, also diese übernatürlichen Sachen halt darzustellen. Jetzt in der, ich glaube in der vierten, was ist es? Ja, die vierte Folge, da ist halt wieder so ein CGI-Effekt. Ich glaube, der wäre in deinen Augen nicht so ganz toll, weil da geht es wieder um so Kakerlaken, Schwärme, die durch die Gegend fliegen. Das sah ein bisschen billig aus, hat man schon besser gesehen, aber stört mich jetzt persönlich jetzt nicht so großartig daran.
Okay, und Anne-Marie? Nun quasi, ja, ich wollte sagen, das vernichtende Urteil von Anne-Marie, aber du kannst mit so Comic-Verfilmung an sich nicht so 100% viel anfangen, oder? Außer vielleicht Arrow.
Ja, das ist schon, also in Serien irgendwie nicht so meins. Ich mochte ja letztes Jahr hier Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ganz gerne, aber irgendwann war es mir einfach zu Case of the Week. Aber jetzt mal hierzu. Also, das war ja einer der schlechtesten Piloten ever. Also, ich fand schon, dass die Effekte ziemlich lame und schwach wirkten und überhaupt sah das total billig aus. Das ganze Setting irgendwie und der Hauptdarsteller ist für mich auch recht austauschbar und ich war ziemlich gelangweilt von dem und er so mit seinem, also die Rolle an sich auch, wie, ja, seine innere Zerrissenheit und ach, und eigentlich will ich das ja gar nicht machen und ach, aber ich muss ja doch helfen und wird doch sehr herablassend und dann, ich hasse ja sowieso solche Figuren, die dann immer nur so einen halben Satz ihren Partnern oder mit denen sie zusammenarbeiten wollen, dann irgendwie hinwerfen, wie so, ja, hier, bastel dir was draus, was auch immer ich davon damit meine. Also es hat mir überhaupt nicht zugesagt. Ich muss dazu sagen, als ich schon vor ein paar Wochen den Trailer gesehen habe, habe ich schon gedacht, das wird Mist. Aber ich bin frohen Mutes drangegangen und dachte, ja, komm, vielleicht kannst du dich ja überraschen, weil ich ja auch wusste, dass es dir noch gar nicht erwähnt. Neben Michael spielt ja auch Jeremy Davies mit, den wir ja auch aus Lost kennen. Aber der hat ja wieder so eine furchtbare Rolle. Und
wer? Ich muss mal nachfragen.
Daniel ja? Faraday.
Daniel Faraday.
Ach ja, ganz schlimm. Aber die hast, da hast du auch mal drauf gestanden, auf den Kollegen.
Ja, aber die Rolle, die war doch...
Ja, die ist dieselbe wie bei Lost gewesen.
Nein. Nicht ganz freakish. Ja, jedenfalls, also das hat dann irgendwie auch nicht rausgerissen. Und da muss ich aber sagen, also die zwei Punkte, die ich dafür gebe, einer davon ist ja nur dafür, weil es mich dann doch so sehr interessiert hat, wie das jetzt weitergeht. Also, weil ja eben, wie ihr jetzt gesagt habt, diese junge Frau am Ende des Piloten dann geht. Und dann dachte ich, wie arbeitet er dann jetzt alleine oder was passiert da jetzt weiter? Und ich habe noch die zweite Folge geguckt. Also so viel Credit muss ich der Serie geben, aber die war noch schlechter. Also da fand ich, also die hat dann wirklich, die Story, die war so hanebüchen und ist so vorhersehbar. Und da habe ich mich dann richtig geärgert. Ja, aber also von mir definitiv Daumen runter.
Da muss ich jetzt mal fragen, wer von euch ist ein Fan von Supernatural?
Naja, ich habe es gelegentlich mal geguckt, aber nie wirklich so am Stück, mehr so sporadisch, aber das ist auch schon ewig her.
Aber die haben ja sympathische Hauptdarsteller wenigstens.
Ja, ich finde, also ja, das sind halt andere Typen, das sind mehr so Schönlinge und ich mag die Serie super gerne, Supernatural. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt Konstantin wirklich mag. Also ich muss wirklich sagen, ich mag die Serie. Sie ist vielleicht nicht die bestproduzierteste, aber ich mag halt so einen Hauptcharakter, wie es halt jetzt schon Konstantin ist. Und Matt Ryan spielt ihn zwar ein bisschen so, als wäre es, also manchmal wirkt es auf mich ein bisschen, als würde ich mir jetzt gerade einen Sketch mir anschauen, in dem ein Typ versucht, einen englischen Akzent zu machen. Also manchmal hat er mich ein bisschen so an Jim Carrey erinnert. So, Jim Carrey spielt Matt Ryan, der Konstantin spielt. Also, fand ich aber irgendwie dann noch ein bisschen sympathischer. Das hat mich irgendwie noch so ein Schmunzeln reingebracht, wo kein Schmunzeln eigentlich war. Mag halt so Sachen. Also, wer, glaube ich, so Supernatural und übertürkische Sachen mag, wird hier, glaube ich, auch Gefallen dran finden. Ist aber halt jetzt vom Produktionsqualitätsniveau her jetzt nicht so großartig. Und es ist halt, ja, Case of the Week, es ist jetzt keine, oh Gott, ich habe letzte Folge nicht gesehen, jetzt weiß ich gar nicht, was jetzt wieder los ist, Serie, sondern mehr so, ja, einmal so, einmal so, einmal so, ist unterhaltsam in meinen Augen, macht auch Spaß, wenn man sowas mag und wird dranbleiben, wollte eigentlich heute noch eine Folge schauen, hab's aber zeitlich nicht geschafft. Und ja, ich mag's und dabei bleibe ich.
Wobei aber bei Supernatural, also ich habe die ersten zwei Staffeln, glaube ich, gesehen. Und da war ja dadurch, dass eben die Brüder zusammen dann arbeiten und die Chemie da meiner Meinung nach super gestimmt hat, sehr viel Witz immer noch mit dabei. Also das sehe ich jetzt hier noch gar nicht so.
Finde, hier gibt's auch Witz, das ist aber mehr so ein gehässiger, sarkastischer Witz, bisschen so diese Art und Weise. Bei Supernatural ist ja wirklich mehr so auf Road-Movie, Buddy-Movie-Elemente angelegt und speziell in den späteren Seasons, wo dann auch Charaktere wie Bobby und Castiel dazukommen, also auch da ein Engel, die bringen nochmal eine ganz andere Dynamik mit rein. Du hast schon recht, die haben eine sehr krasse Dynamik bei Supernatural. Hier könnte das noch entstehen zwischen halt Konstantin und Zed. Bezweifelst aber, und das bedeutet aber nicht, dass es jetzt eine schlechte Serie in meinen Augen ist. Also es ist halt, wenn man es direkt mit Supernatural vergleicht, die schlechtere Serie, aber trotzdem keine schlechte Serie. Aber gut, ist halt meine Meinung über die Serie, mein Geschmack. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen Zuhörer auch.
Aber ich muss sagen, also vielleicht als kleine Verteidigung, es hatte schon ein paar komödiantische Elemente auf alle Fälle dabei. Also gleich am Anfang, wo er dann so festgeschnallt wird und quasi so eine Elektroschocktherapie an ihm durchgeführt wird und er zu der Dame dann auch irgendwie meint, ja, sie sollte ihm ordentlich festschnallen irgendwie. Also ich krieg den Witz nicht mehr ganz zusammen, das war ganz lustig und auch am Ende, wo er dann so in der Bar halb betrunken steht und quasi mit diesem Engel dann philosophiert und am Ende meint, na gut, dann mache ich halt für euch mit, aber dafür zahlst du jetzt die Rechnung oder irgend sowas. Also es hat schon kleinere, lustige Elemente, die aber wahrscheinlich nicht ganz so, also die viel subtiler sind, als sie so präsent irgendwie im Fokus stehen. Also insofern hat schon ein bisschen was, aber nicht so diesen klassischen Witz.
Dann lieber The Flash gucken.
Ja, hat das so viel Witz dann?
Nein, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr viel besser produziert und da war ich echt auch beeindruckt von den ganzen, nicht Stunt-Sachen, aber das hat mich viel mehr, also ich achte ja, ich bin jetzt niemand, der da direkt darauf unbedingt achtet, sondern das ist mir da bewusst aufgefallen, wie gut es bei The Flash war und wie schlecht es hier war.
Na gut, das stimmt.
Und das muss schon was heißen,
wenn wir das so. Das stimmt. Na gut. Dann soll es das zu Konstantin gewesen sein. Kommen wir doch direkt mal zu den deutschen News. Da gibt es nicht so wirklich viel. Es gibt eine Kleinigkeit, die man vielleicht mal erwähnen sollte. Watch Ever macht jetzt im Dezember so ein kleines Programm oder so eine kleine Werbeaktion, dass das Neukunden da aufschlagen können. Und wer sich im Dezember anmeldet, der kann an verschiedenen Verlosungen teilnehmen. Also es gibt so Apple TV, Google Chromecast, halbjähriges Gratis-Abo, Til Schweiger Rettungsring, was auch immer das sein soll.
Ja, was ist das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und weitere Merchandise-Artikel. Und wer jetzt sagt, oh shit, ich bin ja schon bei Watch Ever, ist aber auch kein Problem, weil kann irgendwie auch, wenn man über Twitter mit denen interagiert oder so Facebook interagiert, da müssen sie wohl auch einiges verlosen und teilnehmen und einfach mal im Auge behalten. Vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was dabei. So ein Apple TV ist schon so schlecht nicht. Und wer wollte nicht immer schon mal so einen Til Schweiger Rettungsring haben?
Lass das jemand unserer Hörer gewinnen. Und die sollen mir dann mal erzählen, was das ist.
Würde mich ja mal interessieren. Schicken. Ja, gut. Also so viel zu Watch Ever. Die haben sowieso, wir hatten beim letzten Mal, ich weiß, kann man das gar nicht kundgetan. Die haben eine ganze Menge neue Serien auch im Programm, die jetzt reingekommen sind. Also The Walking Dead hatten wir ja schon. Und da wird wohl die vierte Staffel auch demnächst, beziehungsweise Anfang 2015
ist
reinkommen.
Ist schon.
Ist schon drin, ich weiß gar nicht. The Shield, Community, Desperate Housewife, Der fremde Sohn, Kill the Boss und King Kong. Also eine ganze Menge Sachen, die wieder neu ins Programm gekommen sind. Da lohnt sich mal reinzugucken. Vielleicht gab es da auch diese Probemonate, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht jetzt mehr. Naja.
Watch Ever. Ich glaube, sowas gibt es da immer.
Watch Ever ist schon so schlecht nicht. Auch wenn ich mal kritisch sagen muss, ich hatte bei mir so eine schöne britische Sitcom drauf, deren Name mir gerade entfallen ist. Wie gesagt, hab's mit dem Namen nicht so. Letztens wollte ich mal weiterschauen, da war ich schon wieder aus dem Programm raus. Das ist mal ein bisschen blöd, dass man dann vielleicht, eine Verbesserung wäre vielleicht, wenn man sowas auf der Watchliste hat und man das sieht, dass man vielleicht eine E-Mail bekommt, weil die Kontaktdaten haben sie ja, dass man sagt, hier, pass auf, die Serie auf deiner Liste, die ist ab so und so viel nicht mehr verfügbar. Das wäre ja was ganz Einfaches, weil so guckt man, lockt man sich ein, den einen Tag ist es noch drauf, den nächsten Tag, also wahrscheinlich am Monatsende oder so.
Vielleicht gibt es da aber auch ein Gadget für oder irgend so ein Feature, dass du das einstellen kannst.
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat einer unserer Hörer ja da eine Idee, also das finde ich ein bisschen doof, halt ist mal so, und weg ist es. Gut, dann kommen wir doch mal unmittelbar, außer Annemarie, du hast diesmal nichts, ne? Also das gehe ich da recht dafür, dass du nichts hast.
Ich hätte es eingetragen, wenn ich was.
Siehste, weil du vorbildlich bist. Ja. Kommen wir doch direkt zur nächsten grandiosen Serie, zumindest in Amerika, ist es der Erfolgsquotenhit und ist wohl auch für schon eine ganze Staffel verlängert worden. Also ich weiß nicht, 21, 22, 23, keine Ahnung, wie viele Folgen da kommen werden. Blackish. Klingt ein bisschen wie Blackish, also so Joachim Fuchsberger, Blackie. Ist es aber überhaupt nicht. Es ist, und ich dachte erst, das soll irgendwie so dieser Witz dieser Serie sein, aber es ist wahrscheinlich wirklich ernst gemeint. Es ist Zielpublikum, sind wahrscheinlich wirklich so ein bisschen die armen Schwarzen, die sich zu weiß angepasst haben. Also das ist ein ganz komisches Format. Jedenfalls Hauptdarsteller ist Anthony Anderson. Den kennt man vielleicht aus der einen oder anderen Serie. Also er hat schon bei The Shield mitgespielt, Law and Order und unzählig viele anderen Serien. Also ein bekanntes Gesicht und ein noch bekannteres Gesicht, was mir persönlich sehr positiv aufgefallen ist. Denn der Vater von Anthony, also in der Serie heißt er Andre, wird gespielt von Lawrence Fishburne, also relativ gut besetzt, schöner Cast, aber worum geht's eigentlich? Also unser Andre, der ist in einer Werbefirma tätig, so, und alle stehen sie eigentlich so kurz vor der Beförderung, also jeder geht davon aus, okay, der wird der nächste, was ist der eigentlich, der wird dann?
Regional CEO.
Ja, irgend sowas.
Irgendein CEO.
Urban CEO.
Ja, also er wird der neue CEO in dieser Werbefirma und wird dann auch so schön aufgedröselt. Es gibt so einen Tisch, ne? Es gibt so dieses unteres Management und das hohe Management und er geht dann so rüber und dem Piloten dachte ich eigentlich schon, wie in einer der letzten Serien, also er geht schon rüber, feiert sich schon so und dann wird bloß festgestellt, dass er gar nicht, gar nicht befördert wird. Okay. Aber nein, er wird auch befördert, aber auf eine Art und Weise, die ihm gar nicht behagt, denn er wird so der ich sag mal, mit kulturellen Hintergrundbeauftragte. Also er kriegt dann die Sachen, die so direkt blackish, also für die, na, darf man ja Schwarze sagen, also für die Schwarzen sein sollen, so Werbekampagnen. Und das findet er überhaupt nicht gut. Bitte?
Farbige,
ja, wenn die Serie blackish heißt, dürfen wir auch.
Aber die nennen sie ja ganz
standard. Ja. Und damit ist er überhaupt nicht einverstanden. Und dann kommt er nach Hause und beschwert sich, dass er jetzt quasi hier als ich sage es mal trotzdem, als Schwarzer für die Schwarzen zuständig ist und meint, das geht ja überhaupt nicht und fängt so an, seine Familie zu befragen und kriegt so mit, dass seine Familie eigentlich auch ziemlich weiß ist. Also, und dann plötzlich will er, dass eben so schwarze kulturelle Traditionen fortgeführt werden. Und sein Sohn, das ist irgendwie ganz witzig, der kommt da und möchte gerne eine Bar Mitzwa haben, will aber vorher noch im Glauben konvertieren und das sieht er überhaupt nicht ein und sagt, nein, du bleibst bei deinen Wurzeln, bei deinen Roots und fängt dann an, plötzlich so ein ethnisches Ritual mit ihm abzuziehen, wobei er auch von Tuten und Blasen eigentlich keine Ahnung hat. Man sieht es, also da wird dann so mit diesen klassischen, ich sag jetzt mal afrikanischen Gewändern steht er da und hat so ein Buch in der Hand und fängt an da zu lesen und hat eigentlich da keine Ahnung, wie das hingehen soll. Und auch der Vater, also Lawrence Fishburne, der sagt, also was machst du da eigentlich? Das ist totaler Schwachsinn. Und die Mutter, die ist ja auch nur in Anführungszeichen zu, sag mal, 50% wirklich Native American, sondern die ist halt auch schon so einen leicht weißen Einschlag, ist auch Ärztin, nicht unerfolgreich, aber die versteht ihn überhaupt nicht. Also sie kann ihn ja gar nicht verstehen, das geht ja überhaupt nicht. Und zwischen den beiden entfaltet sich auch so eine Diskussion und er versucht dann irgendwie reinzukommen. Und weil er so richtig angepisst ist mit diesem Job, den er jetzt bekommen hat, er ist zwar befördert worden, aber nicht so, wie er befördert werden wollte. Er denkt so, das ist nur eine Beförderung zweiter Klasse. Macht er so einen ersten Werbefilm eben so für Zielpublikum schwarz und da sieht man halt so Rassenunruhen in irgendwelchen Ghettos und also ganz fürchterlich und alle denken so, ja, das ist, ob er jetzt so der Richtige für diesen Job ist, ist nicht so ganz klar. Und dann gibt es nochmal so ein bisschen inneren Monolog und er zieht dann ein, naja gut, ganz so heiß wird die Suppe nicht gegessen und er versucht sein Bestes, liefert irgendwann noch ein neues Filmchen ab und der Sohn kriegt dann eine, was war es, Bro Mitzwa oder irgend sowas, also wird dann so ein bisschen angehaucht, also schon eine Bar Mitzwa, aber so mit schwarzem Einschlag und dann löst sich alles auf. Und mein Gefühl bei dieser Serie, ich fand sie jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich überragend gut, hatte immer so ein leichtes, ich weiß nicht, also wie oft man mit diesem Klischee schwarz gespielt hat und quasi alle so Vorurteile, die man vielleicht als Weißer gegenüber Schwarzen hatten, wurden da rausgekramt, beziehungsweise wurden halt bestätigt und umgedreht, ich weiß es nicht. Und er versucht halt da wirklich dieses Schwarzgefühl, also Native American Gefühl da irgendwie an den Tag zu bringen. Also ich fand es auch nicht so richtig 100% lustig und ich kann diesen großartigen Erfolg, den diese Serie in Amerika hat, auch nicht so 100% nachvollziehen. Bin ich mir nicht ganz sicher, warum das so ist. Ann-Marie, hast du eine Ahnung? Hast du da mal dich informiert, warum dies in Amerika so erfolgreich ist?
Weil es lustig ist.
Da findest du es so lustig?
Ja, also ich kann ja kurz dazu sagen, ich habe den Trailer gesehen und dachte halt, was ist das denn für ein Quatsch? Und die Serie ist ja auch schon September, Oktober gestartet und ich wollte auf keinen Fall reingucken, weil ich mir da schon dachte, oh Gott, das denn? Also erstmal mag ich den Schauspieler eigentlich nicht so, den Hauptdarsteller, und die Ausschnitte, die da im Trailer gezeigt wurden, habe ich nicht witzig gefunden und auch inhaltlich hat mich das überhaupt nicht angesprochen. Und dann habe ich ganz oft jetzt immer mal, das hatte nicht so einen großen Hype, die Serie bei mir auf Twitter, aber schon immer mal so punktuiert, ja, wie toll das ist. Und dann dachte ich, jetzt hatten wir ja noch den Comedy-Platz frei für die Besprechung, dachte ich, ach komm, von alleine guckst du vielleicht nicht, aber für einen Podcast. Der Pilot war okay, also viel besser, als ich es erwartet hätte, weil ich habe eigentlich wirklich einen totalen Reinfall erwartet, aber ich fand es ganz angenehm und ab Folge 2 fand ich es echt wunderbar. Also ich lache mir da total einen ab. Ich finde die Familie ganz zauberhaft, also es ist wirklich wie die klassische Familiencomedy, aber mit richtig guten Jokes. Ich habe jetzt die 5 Folgen habe ich gesehen, die 5. war richtig schlecht, weil da ist irgendwie das Thema, dass der kleinste Sohn, wir sollten vielleicht dazu sagen, die haben 4 Kinder, und der jüngste Sohn spielt gerne Verstecken, aber ohne, dass die anderen das wissen. Und die machen sich dann halt immer mega Sorgen und denken, ist sonst was passiert. Und dann kommen die Eltern eben, ja, vielleicht sollten wir ihn mal ein bisschen verhauen auf den Hintern. Und das wird halt so diese ganzen 20 Minuten so, ja, der Vater will es eigentlich nicht machen, aber Vielleicht wäre es doch das Beste. Also da finde ich es ein bisschen grenzwertig, wie das Ganze so, wie von wegen, ja, wir wurden ja als Kinder auch mal versohlt und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Und naja, das gefällt mir da nicht so, in welche Richtung das dann geht. Das Ende ist natürlich wieder, wird alles aufgelöst und alles gut und niemand wird hier verprügelt. Aber das hat mir nicht ganz so gefallen. Aber ansonsten, also ich mag die Charaktere, ich finde die Witze echt gut. Also auch teilweise wirklich sehr originell. Und ja, also ich gucke das jetzt auf jeden Fall weiter. Mir gefällt das, hätte ich nie gedacht. Ja.
Alex, sieht es bei dir aus? Du bist ja nur eigentlich, kein Geheimnis, nicht so der Comedian-Schauer.
Ja, vollkommen richtig. Ja, ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also so richtig unlustig war es nicht, aber es hat halt so mit den Klischees gespielt und so richtig warm geworden bin ich auch nicht damit. Ich hab's nicht weitergeholt, werde es auch nicht weitergucken. War jetzt auch nicht, wahrscheinlich sind wir auch nicht die Zielgruppe, so vielleicht die Annemarie so im Herzen ein bisschen dunkel und deswegen
das ist hat da, doch jetzt überhaupt
ja, war jetzt mein Spaß, Annemarie, mein Gott, kann man doch mal machen, den Spaß.
Naja.
Mensch, wir sind wieder dünnhäutig heute.
Ja, das hat doch jetzt, aber Zielgruppe sind sicherlich nicht nur Afroamerikaner.
Ja, aber zu 80% auf jeden Fall. Also können wir gerne mal in die USA fliegen und mal eine Umfrage machen,
wer ja, das guckt. Ja, aber ich denke eher dann, weil die ja eben so damit spielen und sagen, Mensch, jetzt sind sogar, man sollte ja vielleicht auch dazu sagen, dass sie recht viel Geld haben oder ziemlich einem noblen, ich weiß nicht, wohnen die Beverly Hills oder so, also irgendwie in so einem wilden Viertel und so. Und ziemlich am Anfang gibt's dann, so holt er früh die Zeitung und sieht halt so vor seinem inneren Auge, wie so ein Touristenbus vorbeifährt und dann so sagt diese Sprecherin das so, und hier sehen sie die einzigen Schwarzen in der ganzen Siedlung und so, wie Familie dann dasteht und so winkt und ja, das finde ich sehr.
Ja, stimmt, die sind ja so ein bisschen, eigentlich schon da so ein bisschen deplatziert, also sind schon, also Emporkömmling klingt auch doof, also die sind schon so der obere Teil der Gesellschaft, also wie gesagt, er ist halt sehr erfolgreich in seiner Werbekampagne, sie ist Ärztin, also und der Vater, der läuft auch nur im weißen Anzug durch die Gegend, also der wird auch ein bisschen Kohle bei der Seite, an der Seite geschafft haben. Also,
Kinder sind ja auf der Privatschule, glaube ich.
Genau, und ja. Wie du schon sagtest, ne,
also, es ist wirklich so
Sightseeing, ja. Die Schwarzen im reichen Viertel.
Im reichen Viertel, aber warum sollen die da auch nicht sein? Also da werden sicherlich, sollte so sein, genauso viel Lateinamerikaner sein und bestimmt auch ein Deutscher irgendwo dabei, ich wohne da noch Heidi Klum. Ja, also ich fand das echt amüsant. Und entgegen wirklich aller Erwartungen, auch der Hauptdarsteller, wie er so verzweifelt darum kämpft, dass seine Kinder, wenn die Tochter von irgendeiner Klassenkameradin erzählt und da sonst was, wie viel Umschreibung und was das für ein Mädchen ist, dann sagt er irgendwann, beschreibst du gerade die einzige andere farbige Mitschülerin? Ja, warum hast du nicht einfach gesagt, dass sie schwarz ist? Ja, das ist mir jetzt nicht so in den Sinn gekommen. Mir fiel erst mal ein, dass sie, weiß ich nicht, gelbe Ohrringe hat oder so.
Aber das ist ja dieses typische, was man heutzutage versucht zu vermeiden. Also ich meine, geht einem ja nicht anders, wenn du halt fünf Leute hast und einer davon ist schwarz, dann willst du halt ungern sagen, hier ist übrigens, und der Schwarze hat das und das gemacht oder der Dunkelhäutige oder der Afroamerikaner oder wie auch immer, wenn man sich politisch ausdrücken will. Nein, man versucht es halt zu umschreiben, aber und er, also der Vater sagt halt, naja, sag's doch, wie es ist, es ist nun mal ein Schwarzer und so klischeehaft sagen ja auch immer, alle Schwarzen, die dürfen sich untereinander schwarz nennen, nur man selber darf sie nicht dann schwarz nennen, das ist ja immer das etwas seltsame.
Naja, Jeff, ich glaube, schwarz nennen ist jetzt auch nicht so das Problem, oder farbig.
Jeff, wie sieht es bei dir aus? Wie kam es bei dir an? Ist das eine Serie, wo du sagst, trifft deinen Humor oder nicht so?
Teilweise. Also anfangs war ich recht skeptisch, weil der Trailer wirkte zu sehr auf dieses schwarze Klischee-Gedöns halt fokussiert und auch zu gezwungen. Aber weil es halt darum ging, dass ja eigentlich der Andre es auf die Nerven ging, dass er, also dass halt die Weißen halt mit ihm immer so auf diese gezwungene Art und Weise, hey Bro und hey Dre und aber diese schwarze Kultur für sich irgendwie nutzen wollen und er sich so halt so fühlt, dass ihm die schwarze Kultur weggenommen wird von den Weißen, fand ich halt, wie damit gespielt wird, eigentlich ganz okay. Und es gab auch speziell so gegen Ende einige Szenen, wo ich wirklich lachen musste, finde sie gut. Also es ist halt so eine Durchschnittskomödie in meinen Augen, die man sich vielleicht mal geben kann, aber ist jetzt kein Highlight in Sachen, oh mein Gott, die ist so gut, man muss sie gesehen haben. Aber wenn man halt auf leichtere Komödienkost steht und mit diesen Klischees, schwarz-weiß, wer klaut jetzt bei wem die Kultur und so weiter, damit was anfangen kann, ist es bestimmt was, aber für mich jetzt per se nicht so direkt. Also ob ich es weiterschauen werde, lasse ich mal offen.
Anne-Marie, du hast ja weitergeguckt. Also ändert sich da noch was? Oder sagst du, also der Pilot ist nicht unbedingt repräsentativ? Man sollte schon noch die zweite Folge mitgucken, um dann sich wirklich ein Bild machen zu können?
Also wenn man jetzt den Pilot richtig mies fand, dann muss man auch nicht weitergucken, finde ich. Aber klar, das geht dann, ist dann nicht mehr so wie im Piloten, wo dann erstmal so, dass wir alle Figuren kennenlernen und halt einfach irgendein großes Thema wie eben mit dem Sohn, dass er die Bar mitzwar will und kein schwarzes Ritual oder was auch immer er da aufgeführt hat. So ist dann nicht, es gibt dann eher so kleine Sachen, da ist dann die Tochter. Geht dann mal mit der Mutter mit zu ihrem Job als Ärztin und da passieren allerhand merkwürdige Sachen. Ist dann halt einfach wirklich eine Familiencomedy. Und ich finde die Kinderdarsteller echt cool. Also alle
ja, das
vier,
stimmt, das stimmt. Das muss
die
man
sind
den,
echt super.
das muss man der Serie wirklich zugeben. Also die sind klasse, vor allem auch im Piloten, wo er dann anfängt, sie zu befragen. Also hier nach dem Motto, wusstest du wirklich nicht, dass wir einen schwarzen Präsidenten und sowas haben? Also
Ja.
die spielen halt wirklich mit diesen, wo jeder denkt, na, das muss doch jeder wissen oder so, aber die spielen schon mit diesen Klischees. Also, na gut, vielleicht schaue ich bis zum nächsten Mal wirklich nochmal eine zweite Folge, guckst du mir nochmal an. Wenn du sagst, also es nimmt dann, du hast ja gesagt, also prinzipiell ist es dann hinten raus schon noch ein bisschen
Ja,
besser
also
als.
Pilot fand ich ja auch nicht so super, aber dann danach habe ich viel mehr gelacht, auf jeden Fall.
Gut, dann war es das. Blackish, gemischte Gefühle. Komischerweise haben wir alle trotzdem, dass wir es die Männer nicht ganz so mögen, eine einheitliche Bewertung, wie die ist, könnt ihr noch angucken. Geht einfach auf fortsetzungfolg.net zu dem entsprechenden Blogbeitrag zu diesem Podcast und dann könnt ihr auch noch mal gucken, wie wir das so in Punkten ausgedrückt finden und da seht ihr, wir sind uns schon ziemlich einheitlich. Ob die Frage ist halt nur immer dann, gucken wir es weiter, wollen wir es weiter gucken, ja oder nein. Annemarie, sonstiges, du hast noch ein bisschen was?
Ja, ich habe ein was. Wir haben ja vor einigen Folgen die neue ABC-Serie How to Get Away with Murder besprochen von Shonda Rhimes, falls ihr euch erinnert, wo Viola Davis die Hauptrolle war mit diesen Jura-Studenten und im Pilot, das war diese Serie, die auf Flashbacks bzw. Flash-Forwards aufgebaut war, wo am Ende der ersten Folge eine Leiche enthüllt wurde. Und da lief jetzt Ende November das Winterfinale. Also die ganze Staffel besteht ja, glaube ich, nur aus 13 Folgen, also ist gar nicht, oder 15 Folgen, also ist gar nicht so lang. Und jetzt in der aktuell letzten Folge wurde der, die das Mörder enthüllt,
Oh.
dieser Figur.
Aber nur
Ja,
13
also.
Folgen, das ist ja schon mal nicht schlecht, weil ich habe noch nicht weitergeguckt, aber das war eine,
Ja.
die wo ich mir dann jeden Abend mal denke, oh, guck's mal weiter und dann gucke ich auch nicht weiter. Aber wenn du sagst, es ist nur 13 Episoden, das ist ja nicht schlecht. Oder es heißt das Winterfinale, dass es dann 13
Also es geht
fortgesetzt
jetzt,
wird.
ja, also ich glaube 9 liefen jetzt, 9 Episoden. Und das haben wir auch immer in jeder Folge gesehen. Also ich glaube, im Piloten war es ja 3 Monate zuvor. Also so, es hat sich ja immer so schön Woche für Woche abgearbeitet. Und jetzt die aktuelle Folge hat dann wirklich von Anfang bis Ende linear durchgespielt. Und also jetzt dieses Winterfinale war ganz wunderbar. War genauso gut wie der Pilot, wenn nicht sogar noch besser. Also es war schnell, es war mega gut erzählt, es war teilweise spannend, teilweise echt haarsträubend. Also, dass ich gelacht habe, gerade was den Mord angeht, das war dann so ein bisschen Klassiker. Und ganz am Ende hauen sie nochmal was raus, wo ich echt so, what the fuck, da saß, was jetzt im Nachhinein natürlich logisch ist oder so. Aber in dem Moment hat es mich echt nochmal überrascht. Vielleicht habe ich einfach zu wenig weg mitgedacht. Aber ja, also kann ich nur empfehlen, die Folgen dazwischen waren größtenteils auch immer super. Manchmal, also es hatte dann manchmal nur diesen Case of the Week, dass es immer irgendeinen Mandanten gab und so. Zwischendrin haben wir was Neues erfahren und ja, die Studenten sind auch teilweise noch ein bisschen blass geblieben. Da hat sich so manche Charakterentwicklung, die war nicht ganz nachvollziehbar, aber kann man ja jetzt alles noch ändern. Also immer noch von mir definitive Empfehlung für wunderbare Unterhaltung, How to Get Away with Murder.
Ich wollte gerade fragen, aber es ist schon so, dass diese Auflösung nachvollziehbar ist. Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich eine grüne Katze aus dem Hut gezogen wird und gesagt, hier
Nein, nein,
ist was
nein,
ganz
nein.
jemand
Also es ist echt,
anderes.
ja, ist echt gut gemacht. Vor allem du weißt, Okay, jetzt passiert's gleich. In 10 Minuten passiert's. Oh, und jetzt sind die und die Leute mit der Person zusammen, die er stirbt, im Piloten. Und ach, was passiert jetzt? Und wie passiert das? Und hä, warte mal, da war doch noch diese Statue involviert. Und ach, haha. Also, ich fand's echt gut gemacht. Und trotzdem, ja, klar, nachvollziehbar. Aber es hat, nein, wir müssen noch mal reden, wenn du es geguckt hast. Es hat so einen Punkt, wo ich dachte, Klassiker. Das muss der jetzt noch kommen.
Es ist der Gärtner. Oder doch nicht so klassisch.
Nein, das kann ich schon mal spoilern. Der Gärtner war es nicht.
Okay. Nee, klingt, also wie gesagt, das ist eine der Serien, wo ich sage, die klingt auch einfach spannend und das Format ist jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen, super neu und einzigartig, aber schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise frisch und macht dann einfach Spaß, sich da festzuschauen. Und deswegen, ich werde es auf alle Fälle noch gucken, wenn du sagst, vor allen Dingen mich reizt so Serien sowieso, die dann definitiv nicht so viele Folgen haben, wo man dann locker das einmal durchgucken kann, ohne dass man dann, ja, keine Ahnung, ewig lange gucken muss. Gefällt mir sehr gut. Die nächste Serie im Podcast, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ob ich denn die ganze Serie gucken will oder ob ich dann warte, bis die auf DVD rauskommt und mir sie erst kaufen werde. Jane the Virgin. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe eine Bitte. Also alle die, die Jane the Virgin nachher schauen, beziehungsweise vielleicht die sich auch einfach sagen, so aus dem Hut heraus, ich weiß, wovon der Typ da gerade redet. In den 80ern, 90ern gab es in der ARD, so nicht im Vorabendprogramm, ich glaube, das lief immer so um 3 oder um 4 oder so, so eine Telenovela mit einem, wir sind uns nicht ganz sicher, ich glaube mit einem Frauennamen, da würde ich ganz gerne einen Titel wissen, wie damals hieß, in der ARD, so eine spanische, brasilianische Telenovela, ich glaube so Zuckerrohrplantagenbesitzer, verführt, junge Dame und viel, naja, eben Telenovela. Titel, gerne mal die Kommentare auf fortsetzungsfolge.net, würde mich interessieren. Jane the Virgin hat mich deshalb daran erinnert, Anne-Marie, weil das Voice-Over oder weil relativ oft dann doch Spanisch gesprochen wird für eine amerikanische Serie.
Ja.
Ja, und das war's ja, auch. Also wie gesagt, man kann es gucken, muss es nicht gucken.
Ja, Jane the Virgin läuft auf CW, das ist richtig, aber unsere Hauptdarstellerin und ihre Familie sind natürlich Lateinamerikaner und das Ganze ist sehr Telenovela-esk angehaucht, wenn man das sagen darf. Und es gibt auch ein mexikanisches Original, Juana la Virgin, ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Spanisch ausspricht. Den Kurs habe ich leider
abgebrochen.
Aber ja, genau, nach einer Unterrichtsstunde war es mir zu langweilig. Ja, genau, aber ich erzähle es mal. Genau, also basiert auf einer spanischen Telenovela, aber jetzt fürs Amerikanische neu entwickelt. Und ja, Jane the Virgin ist schon wieder so ein Name, wo man denkt, wer hat sich den bitte ausgedacht? Wie konnte der es schaffen, überhaupt ins Fernsehen zu kommen? Weil da schaltet ja prinzipiell erstmal keiner ein. Also auch ich dachte im Sommer, als ich davon gelesen habe, nein danke, nächste Quatsch von CW, die ja gerne mal so Sachen wie The 100 machen.
Großartige Serie, großartige Serie.
Ja, aber jetzt mal hier zu Jane. Jane ist eine 23-jährige Frau, die mit ihrer Großmutter und mit ihrer Mutter zusammenwohnt, hat ein ganz schönes Leben, will eigentlich Lehrerin werden, aber irgendwie hat sie noch keinen Lehramtsplatz, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das im Piloten erklärt wird. Auf jeden Fall arbeitet sie gerade als Kellnerin in einem Hotel, hat einen Freund seit 2 Jahren, Michael, mit dem ist sie auch super glücklich und alles ist schön. Aber, wie der Titel vielleicht verrät, Jane the Virgin, sie ist mit 23 Jahren noch Jungfrau, weil sie eben unter anderem nicht den gleichen Fehler wie ihre Mutter machen will, denn die ist auch mit 16, 17 Jahren schwanger geworden. Und das bekommen wir auch zu Beginn der Serie in einer sehr schönen Szene aus der Vergangenheit präsentiert, wie Janes Großmutter ihr mit 6 Jahren oder 8 Jahren erklärt, wie schlimm es ist, seine Unschuld zu verlieren.
Also richtig Angst macht, wenn du das mit deinem Kind antust, da bist du fürs Leben. Ja. Also das ist es nicht, dass sie jetzt mit einem Messer oder irgendwie bedrohend, aber einfach auf eine Art und Weise, wie du ein Kind also das Leben versauen kannst. Also irgendwie
brennt sich das ins Gedächtnis. Genau, die Großmutter hat dann so eine schöne weiße Blüte, eine schöne Blume in der Hand und sagt so, und wenn wir das jetzt drücken und dann, oder nee, Jane macht das ja, glaube ich, drückt ganz fest. Und jetzt wieder aufmachen, sieht man sie zwar noch, aber man kann die schöne Blüte nicht wieder so herstellen. Und genau das wird mit einer Unschuld passieren. Der deshalb spar dich auf, ja, so ungefähr. Aber ansonsten ist der Haushalt jetzt nicht so mega religiös, aber das war der Großvater schon ganz schön wichtig. Und ja, Jane hat sich das eben zu Herzen genommen. Für sie ist das jetzt okay. Und für ihren Freund, der akzeptiert auch ihre Werte und ihre Wünsche und sagt, okay, dann warten wir halt bis zur Hochzeit. In Klammern, hoffentlich ist sie bald. Aber ja, Michael ist auch ein ganz lieber. Ja, und der Pilot setzt eigentlich da an, dass Jane einen Termin bei ihrer Gynäkologin hat, die selbst leider ein bisschen gerade, nicht verpeilt ist, aber sie hat einige private Probleme und deshalb bringt sie einige Termine so ein bisschen durcheinander. In dem einen Zimmer wartet Jane, die einfach nur eine Routineuntersuchung vorgenommen werden lassen will, ja, genau. Und in dem anderen Zimmer wartet eine andere junge Frau, Petra, die möchte sich nämlich gern von ihrem Ehemann das Sperma künstlich befruchten, also einführen lassen. Aber unsere Gynäkologin
aber ohne sein darf, Wissen, das muss ja dazukommen. Also, ja, genau, er weiß nichts davon und das ist, glaube ich, das Einzige, was noch vorhanden ist, weil er hatte irgendwie so eine Chemotherapie. Genau, also es gibt nur einen Schuss quasi und wenn das klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann klappt es nicht.
Genau. Und erst kommen wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorweggreifen. Petra ist mit Raphael zusammen, der war früher so ein bisschen Playboy, hatte aber Krebs und hat sich jetzt ein bisschen besonnen und um jetzt mal beim Klischee zu bleiben, ist jetzt kein aufreißer Macho mehr, sondern eigentlich so, er will jetzt eine Familie gründen oder auf jeden Fall er will ruhiger werden, hat aber gerade so ein bisschen Ehekrise mit Petra und sie will jetzt eben heimlich die sich befruchten lassen, damit das Kind kommt, weil wenn erstmal ein Kind da ist, kann er sich ja nicht von ihr scheiden lassen und damit alles wieder gut. So ist der Plan.
Und warum sind Frauen so, weil nach 5 Jahren Ehe irgendwie so 5 Millionen für sie rausspringen?
Genau, also Ehevertrag ist auch noch, möchte ich jetzt nicht sagen, dass das nur Frauen machen, aber
nur
hier,
Frauen, nur.
Nur Frauen, genau, weil es ja nur reiche Männer gibt.
Ja, genau deswegen.
Ja, genau deshalb, ist richtig, genau. Unsere Gynäkologin immer noch, emotional und persönlich, hat sie eben einige Probleme und deshalb, die Schwester sagt ihr noch, ja, in Raum A ist das und das, Raum B, haben sie es? Ich sag mal, nein, ich hab's schon und sie geht trotzdem ganz verpeilt zu unserer Jane ins Zimmer. Jane hatte auch eine lange Nacht, hat noch halb im Gynäkologenstuhl geschlafen und die Ärztin kommt rein und sagt, hier, künstliche Befruchtung und Jane macht auch, ja, mach nur und so, also alles sehr konfus, aber irgendwie für mich schön dargestellt und dann doch nachvollziehbar und einmal rein und das Sperma ist bei Jane drin, aber Jane merkt davon ja nichts, weil sagt, okay, auch schon fertig, ja, cool, und geht wieder nach Hause und 2 Wochen später stellt sie eben erschrocken fest, dass sie schwanger ist, obwohl sie ja nun Jane the Virgin ist und dann natürlich erstmal heilloses Durcheinander, die Großmutter denkt schon, das göttliche Wunder ist passiert, du bist die
unbefleckte Empfängnis.
Ja, genau, alles ganz wunderbar, also das ist sehr amüsant, bis sich dann erstmal die Wogen glätten und dann alles richtig, bis wir alles verstehen, also wir verstehen ja von Anfang an alles, aber dann unsere Figuren auch wissen, wer mit wem jetzt und warum das jetzt passiert ist, denn jetzt kommt ja der nächste Knackpunkt. Petra ist ja dann, wurde ja nicht künstlich befruchtet, sie erfährt das dann sofort und so kommt das natürlich auch gegenüber Raphael raus, der dann sehr, sehr wütend ist und wer jetzt denkt, okay, jetzt hoffen die halt darauf, dass halt vielleicht Jane schwanger wird und alles gut wird, jetzt kommt ja der nächste Knackpunkt, denn Raphael ist der neue Hotelchef in dem Hotel, ja genau, also der neue Chef von dem Hotel, wo Jane arbeitet, das heißt, sie bekommt jetzt das Kind von ihrem Arbeitgeber und nein, das ist noch nicht alles. Jane und Raphael hatten vor 5, 6 Jahren mal so einen magischen Moment beim Tanzen und haben sich da auch schon mal geküsst, also das heißt, sie haben auch History zusammen. Nee,
nicht beim Tanzen, war die nicht irgendwie Kellnerin und sie hat ihn nochmal eingelassen, hat so dieses famous Grilled Cheese Sandwich gemacht.
Ja, stimmt, ja. Aber ich dachte, die haben dann auch. Auf jeden Fall haben sie sich geküsst und hatten einen sehr nahen Moment miteinander. Das heißt, da sind auch noch so verdrängte Gefühle, so Halbgefühle aus der Vergangenheit im Spiel. Und jetzt kommt noch hinzu, weil jetzt wird es ja erst richtig spannend, diese verpeilte Gynäkologin, die Jane aus Versehen schwanger gemacht hat, ist die Schwester von Raphael. Und jetzt interessiert euch ja bestimmt, weil das habe ich ja jetzt schon öfter gesagt, dass sie emotionale und persönliche Probleme hat. Denn sie hat sich wieder auf eine Affäre mit ihrer Ex-Freundin eingelassen. Und diese Ex-Freundin ist die aktuelle Frau ihres Vaters. Ist das nicht ein heilloses Durcheinander und ist das nicht fantastisch?
Ist das nicht seifig?
Sehr seifig. Nein, ihr Telenovela ist, wie ich ja schon sagte, und Telenovelas spielen auch im Haushalt von Jane eine große Rolle, denn ihre Großmutter, ihre Mutter und auch sie ist...
Nee, die Mutter nicht, glaube ich, nur die Tochter und die Großmutter gucken das.
So, und die guckt dann notgedrungen mit, dann was, so, genau. Also spielt da eine große Rolle und diese Serien haben Jane auch wie ein sehr verschrobenes Bild von Romantik beschert. Da ist dann jemand zum Beispiel auf hoher See mit so einer kleinen Nussschale und er gesteht seiner Frau da die große Liebe und auf einmal fängt es an mit Schneien, so, mitten in der Karibik oder so. Also alles sehr amüsant. Jetzt kommt ja noch hinzu, also ihr wisst jetzt schon, Jane hat
eine... Es ist ja noch nicht seifig genug, Anne-Marie, stimmt's?
Nein, geht noch weiter. Jane hat eine Großmutter und eine Mutter und ja, wo ist der Vater? Jane hat ihn bisher noch nie kennengelernt, weil sie eigentlich davon ausging, dass die Mutter selbst nicht weiß, wer er ist und wo er gerade ist. Aber die Mutter weiß es ganz genau. Und er tritt jetzt natürlich wieder in das Leben der Familie und möchte natürlich auch Jane kennenlernen. Und der Vater ist nicht irgendwer. Nein, er ist der Hauptdarsteller der Lieblingstelenovela von Jane.
Ach, wer hätte es gedacht? Ach, nein.
Ist das nicht alles toll? Ja, und Englisch erzähle ich das jetzt so, wie ich es gar nicht erzählen wollte, denn es klingt jetzt schon sehr abstrus. Und wer jetzt noch mitdenkt, der wird automatisch Hörer
der jetzt
der
noch
Woche.
Mitdenkt.
Weil das wirklich sehr, also muss man dazu sagen, im Piloten ist es schon alles sehr schlüssig. Also ich habe zumindest gleich von Anfang an alles verstanden. Denn, wie Daniel auch schon sagte, wir haben einen Off-Sprecher mit dabei, einen Voice-Over. Und der hat leistet ganz fantastische Arbeit. Also auch in den späteren Folgen. Das ist so voller Witz. Und dann haben wir manchmal so kleine Einblendungen, weil natürlich hat dann auch Petra, die Ehefrau von Raphael, die sich künstlich befruchten lassen wollte, eine Affäre mit Raphaels besten Freund. Und dann wird dann eben so eingetragen, ja, hier, halt der Name vom besten Freund. Und dann durchgestrichen, Petras Affäre, bald so und so. Also alles ganz witzige, schöne Einfälle. Und ja, vielleicht komme ich kurz auch schon zu meiner Bewertung. Das ist die Serie Jane the Virgin, jetzt auf CW. Und zwei Daumen hoch von mir, ganz einfach, weil die Serie unglaublich unterhaltsam ist. Aber nein, es ist nicht wirklich Telenovela-Style.
Denn
es sind alles,
nein.
Es sind alles Figuren. So, ich erzähle jetzt mal alleine, ohne Kommentare. Und zwar sind das alles Figuren, die man wirklich, also mir ging es zumindest so, ich will wissen, was mit dem passiert. Das sind keine billigen Soap-Charaktere, wo du weißt, was passiert. Es ist wirklich bisher fast immer sehr überraschend gewesen. Es irgendwie, Jane ist so kamst, also für mich kommt die Serie auch zum perfekt besten Zeitpunkt, denn in letzter Zeit ist mir immer mal aufgefallen, dass gerade in Dramaserien war es ja dann doch immer so, dass wir für die Anti-Hero irgendwie dann so wir waren für die Anti-Helden, also ich sag nur Mad Men oder Breaking Bad, und hier haben wir jetzt mal Hauptcharaktere, Charakter, Frau, die ist so super lieb, sie versucht immer das Richtige zu machen und sie kann auch nicht lügen. Also sie erzählt dann auch ihrem Freund Michael, dass sie eben einen Sextraum von Raffaele hat, obwohl sie genau weiß, in was für Schwierigkeiten sie dadurch gerät, aber sie kann halt nicht, genauso wie wir dann von unseren Antagonisten aus der Serie, wie wir sehen, in was für Lügen die sich verstricken, genauso verstrickt sie sich halt immer in die Wahrheit. Und das ist wirklich so interessant anzugucken. Es macht so viel Spaß. Die Musik ist toll. Also unsere Hauptdarstellerin, die spielt so gut. Also das ist so, also ich war sofort drin. Auch der Rest des Casts ist so toll und überzeugend. Und irgendwie, also ich kann es kaum erklären. Ja, ich weiß, es hat sehr viel Soap- und Telenovela-Style, aber es ist gleichzeitig auch eine Comedy. Es ist ein Drama und eine ganz normale Familienserie, Familiendrama mit dem Vater, der dann noch ins Spiel kommt. Der hat natürlich auch noch eine Ex-Frau und Stiefkinder. Und das sind natürlich auch zwei Mädels, die totale Biester sind. Jetzt in der späteren Folge kommt es doch noch dazu, dass Jane ein Lehrerplatz kriegt. Also, dass sie eben ihren richtigen Job endlich ausführen kann. Und dann natürlich das große Problem, was wird überhaupt mit dem Kind? Weil am Anfang ist sie ja sowieso total unschlüssig. Dann, sie trägt es aus und gibt es dann Raphael und Petra. Aber später kommt natürlich raus, dass es Probleme bei dem Paar gibt. Und sie fragt sich dann, sind das noch die richtigen Leute, um ihnen das Kind zu geben? Dann ist das Problem, ihr Freund Michael, wollen die beiden wirklich zusammen ein fremdes Kind großziehen? Will er dieses Kind? Will er dafür mitverantwortlich sein? Ach, das ist alles super gut. Also, ja, da wird dann auch so ein bisschen eben die Moral überall in Frage gestellt. Und ja, mir gefällt das sehr gut.
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass dir das gefällt. Ich meine, aber jetzt mal, Anne-Marie, jetzt mal neutral betrachtet. Glaubst du, dass das vielleicht doch eher was für Frauen ist? Oder ich meine, also ich finde es ja schon, weil du sagst, es ist keine Telenovela oder keine Soap-Opera. Aber ich finde das schon, also wenn das keine Soap-Opera ist, dann weiß ich nicht, was eine Soap-Opera ist.
Aber es ist doch viel besser gemacht.
Und es ist ganz witzig, aber
Charaktere und
was ist da auch so cheesy, wenn die anfangen, wie gesagt, dann die unterhalten sich dann auf Spanisch und dann werden die Untertitel in Englisch eingeblendet und es ist wirklich so auch so dieses so ein bisschen Stereotyp immer, also dann hier der ehemalige die kurze Liebschaft so ist hier auch wirklich dieser gut aussehende Reiche und sie ist die ein bisschen abseits stehende, zwar nicht dumme, aber halt nicht erfolgreiche und sie wird jetzt zufällig von dem Schwarm auch noch schwanger und alle sind miteinander, aber auch irgendwie über drei Ecken verwandt und
aber die Serie schafft es eben genauso, diese Charakterzeichnung, dass es noch genau auf so einem Level ist, dass es also für mich zumindest jetzt nicht so quietschdumm ist und dass man dann sagt, das ist doch alles Quatsch und so, weil es nicht so vor, also wenn du das nur kennst, da denkst du ja, okay, gut, Jane kommt dann also spätestens in drei Folgen mit Raphael zusammen und so. Es passiert ja auch noch ein Mord, das sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Oh mein Gott.
Ja. Passiert ein Mord? Also ja, im Piloten schon, habe ich was verpasst?
Nein, später.
Okay, wollte sagen,
ja. Vielschichtiger, also
ich war ja so aufmerksam.
Ach, ihr seid...
So, Alex, ja. Du bist ja in einem, sagen wir mal, hormongeschwängerten Haushalt im Momentan. Wie kam es denn bei dir an? Du bist vielleicht noch der am aufnahmefähigsten für sowas.
Nee, also für mich ist es so ganz, also jetzt im Nachbetracht ist es eigentlich eine ganz schlimme Sache. Es ist, also ich finde es ja gut, dass André das gut findet und darfst ja auch gucken und ist ja auch kein Problem alles. Aber ich finde das so, gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wie heißt es denn? Gute Zeiten, schlechte Zeiten auf amerikanisch, spanisch gemacht. Jeder hat mit jedem was, jeder ist mit jedem verwandt, wie du schon gesagt hast. Jeder kennt jeden und alle schön und alle gut aussehend und also ganz furchtbar. Also das, ich weiß nicht, das war so überzeichnet und überdreht und total hanebüchen, wie der Erik sagen würde. Und also ich kann es verstehen, dass André das gut findet, weil das ist so ein Frauending, die mögen so Sachen und so Stories, denke ich mal. Aber ja, ich sag mal, das, was vielleicht die Klischee-Denken, was so die Kriegsserien für Männer ist jetzt halt, oder die Dinosaurier-Serien für Männer, ist halt so diese Beziehungsklamotten für die Frauen. Und das wird schon sein Publikum finden, da gehe ich von aus. Und das wird auch bestimmt gut ankommen. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt hier jemanden da, der die Quoten kurz checken kann, aber das wird schon laufen. Ne? Aber ich glaube, für die männlichen Zuschauer, die nicht aus gleichem Geschlecht stehen, wird das wahrscheinlich nicht sein. Also, ich weiß nicht, vielleicht lege ich da auch falsch. Mal gucken, was der Jeff dazu sagt. Aber bei dir habe ich auch schon wieder rausgehört, dass das nichts ist. Also ganz ehrlich, meins ist es nicht. Ich bin da tolerant, ich akzeziere das, dass André das gut findet.
Aber nicht
von dir. Ne, da bin ich auch ganz wirklich tolerant, wie man mich kennt. Aber für mich leider nicht und ich empfehle auch keinem männlichen Zuhörer draußen da jetzt nochmal reinzugucken und da eine Minute zu verschwenden. Guckt euch halt lieber irgendwas mit Raumschiffen oder hier, keine Ahnung, andere Sachen an.
Die 25. Wiederholung von Hör mal, wer da hämmert.
Ja, zum Beispiel. Oder Captain Kirk nochmal oder Captain Picard nochmal reinziehen, ist besser.
Wegen mir auch auf Spanisch.
Aber das, lassen wir das doch lieber den weiblichen Zuhörern. Und da sind wir doch auf einer salomonischen Einigung herausgekommen.
Jeff, du hast begeistert, oder?
Total. Nein, also... Das Ding ist, es will ja, glaube ich, so ein bisschen auch gleichzeitig eine Parodie oder ein bisschen dieses typische Telenovela ein bisschen parodieren oder mit den Klischees halt spielen, wird dann trotzdem selbst zu einer in meinen Augen doch sehr krassen Telenovela, nur halt ist sie besser produziert als die meisten Telenovelas. Das muss man jetzt zugutehalten. Ich finde, es ist von der Machart, wie es wirkt nicht billig, es wirkt gut produziert, jetzt auch nicht überragend, aber besser als so die meisten Sachen, die halt irgendwie hoch und runter laufen auf irgendwelchen Spartenkanälen, mittlerweile auf Deutschland. Tele5 war da, glaube ich, irgendwie so Zeiten der Leidenschaft, oder wie das Ganze da heißt. Das war ja ganz schlimm früher. Aber es ist definitiv nicht meins, auch wenn ich den Piloten ein-, zweimal lachen musste, speziell diese Szene im Krankenhaus, als er festgestellt wurde, dass sie jetzt schwanger ist und die Mutter auf die Knie fällt, oh, unbefleckter Empfängnis und so weiter. Das fand ich schon ein bisschen lustig, aber oh nee, es ist dann doch nicht so toll. Und speziell, ich fand, die ersten 10 Minuten waren für mich fast wie die Hölle. Das war wirklich so, nee, das, nee, 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 das tue ich mir jetzt. Ah nee, komm, jetzt, du schaust es dir an, dann kannst du nachher mitreden. Okay. Aber es ist definitiv nichts für mich und ich würde sagen, für 80% der Menschen Zuhörer wird es auch nichts sein. Ihr könnt aber ruhig der Serie mal eine Chance geben, wenn ihr denkt, so, ach, warum nicht mal so was bisschen lustiges,
Was rosa
klischeehaftes.
angehaucht ist.
Ja, ne? Also, wie gesagt, die Produktion, es ist wirklich billig. In dem Punkt ist es schon gut. Deswegen habe ich der Sache auch ein paar Punkte gegeben. Allein nur, weil es halt gut gemacht ist. Aber es ist halt nichts für mich. Es ist halt für das, was es ist, ist es was Gutes. Aber halt für mich persönlich jetzt und ich glaube jetzt auch für Alex, ne? Auch nicht gerade, dass das, ja, eine Wunschserie. Aber es hat definitiv eine Berechtigung zu existieren. Und freut mich, dass Annemarie eine von denen ist, die Gefallen daran finden. Die Quoten scheinen ja jetzt auch nicht gerade so schlecht zu sein. Aber na gut. Wenn man die CW hat allgemein jetzt nicht die überragenden Quoten, wie jetzt ein ja, ABC oder NBC oder Konsorten.
Laufen ja nur Sachen wie The Flash da.
Ja, und The Flash hat ja damals den besten Season, also Piloten seit Jahren für CW und anscheinend war jetzt Jane the Virgin auch nicht so schlecht, aber ja, okay.
Es ist halt wirklich eine Serie, also Zielpublikum, wie Alex schon sagte, ich denke mal schon, Anne-Marie, da wirst du aber auch nichts dagegen sagen können, doch schon deutlich Frau. Also das ist halt einfach ein Ding, das ist zu wenig Drama, zu wenig irgendwie, und wenn es halt auch mit diesen Klischees spielt, aber es ist halt Soap-Opera vom Feinsten und da gibt's nix und ich weiß es nicht. Und es ist halt auch sehr vorhersehbar. Es ist ja nicht mal so, dass du gut,
Na.
am Anfang ist es logischerweise vorhersehbar. Ich meine, das Ding heißt Jane the Virgin und du
Ja,
weißt,
naja,
okay,
gut.
irgendwie wird die schwanger und dann du fragst dich nur, also wie oft das weltweit wirklich vorkommt, dass da eine so im Tran reinkommt und einfach mal irgendwo Sperma reinspritzt und gar nicht mitkriegt, dass es die falsche ist. Also da guckt man sich schon komisch an. Aber gut, möglich ist es grundsätzlich. Und auch dann dieses Weitere. Also, was mich wahrscheinlich wirklich so ein bisschen gestört hat, ist diese Verflechtung von diesen ganzen Charakteren, die da irgendwie miteinander verbandelt sind und irgendwie angehangen sind. Und ja, nee, also leider für mich auch absolut nix. Wie Jeff schon gesagt hat, es ist sicherlich der einen Seite so ein bisschen ein Punkt, wo man sagt, okay, man kann da gewisse Qualitäten herausziehen, aber es soll, glaube ich, auch eine Soap-Opera sein und es soll darauf anspielen. Es ist nicht so wie bei Mindy Project so, das ist halt ein ganz anderes Level. Gut, es ist eine Comedy und da hat das noch einen ganz anderen Flair, aber hier spielt es schon mit diesen Elementen einer Soap-Opera. Aber wie gesagt, jeder darf das gucken, jeder kann da seinen Spaß dran haben und es gibt vielleicht auch ein paar Männer da draußen, die gerne mal so eine Soap-Opera gucken. Annemarie, weißt du, ob das schon auf eine ganze vollständige Staffel verlängert worden ist oder was da Nachrichten gibt?
Das weiß ich.
Würdest du dich freuen, wenn es verlängert wird auf eine
Ja, auf
volle
jeden
Season?
Fall. Ich will da noch ganz viel von sehen.
Ich meine, die einzige Schauspielerin ist wirklich die Hauptdarstellerin. Die finde ich einigermaßen sympathisch, so von der Art her. Also dieses, was du gesagt hast, dieses naive, unschuldige und trotzdem ganz clevere und irgendwie eigentlich für ihre na, so Umgebung nichts Könnende. Das macht es schon irgendwie her, aber der Rest ist einfach, weiß ich auch nicht.
Ach, die Großmutter ist doch ganz nett. Die ist doch sympathisch.
Ach
Ja,
ja,
Spanisch und.
Jane hat schon vor einem Monat eine Serie, volle Staffelbestellung gekriegt mit The Flash zusammen.
Okay, also seht ihr, es ist schon noch irgendwie eine Serie, die das Publikum findet und tja, Geister spaltet es halt trotzdem. Gut, dann, wem es interessiert, wie gesagt, die Bewertung, den findet ihr zu diesem Blogbeitrag, da könnt ihr doch mal schauen. Also Annemarie ist hin und weg. Was hat denn eigentlich zur vollen Punktzahl gefehlt? Einfach nur so, es gibt noch Besseres grundsätzlich.
Ja, also es gibt grundsätzlich noch Besseres, aber.
Aber es ist auch nicht vergleichbar, zum Beispiel wie mit Desperate Housewives. Das sind halt zwei unterschiedliche Kategorien. Also das ist schon mehr.
Desperate Housewives hat sich ja dann oft dann doch viel zu ernst genommen. War eigentlich nur gut, wenn sie wirklich mal alles haben liegen lassen und einfach mal so frei interagieren konnten und nicht so vorgeschriebene böse Handlungsstränge hatten, wo wieder jemand getötet wurde und wo wir alles mysteriös machen mussten. Da war Housewives eigentlich immer am schlechtesten und am besten wirklich, wenn das alles locker leicht daherkam. So wie Jane jetzt die ganze Serie ist. Also ich kann es wirklich nur empfehlen.
Gut.
Jedem.
Jedem. Dann soll es das gewesen sein. Oder haben wir noch irgendwas, Amri? Du hast meistens den kleinen Rausschmeißer. Wir sollten nochmal darauf hinweisen, das Gewinnspiel läuft immer noch. Es gibt sogar, also momentan die beste Teilnahme. Es gibt wirklich einen relativ hohen zweistelligen Betrag an Teilnehmern.
Kriegen wir Geld?
Nee, Anzahl. Nicht Betrag. Wie gesagt, nochmal der Hinweis. Also nicht nur eine E-Mail schicken mit, hier, ich möchte gern gewinnen, sondern auch sagen, hier, was ist euer Highlight, eure Serie? Weil einige, die schicken einfach bloß hier ihre Adresse und einen Hinweis, ja, ich möchte gern gewinnen. Wir möchten wissen, was euch begeistert, also an Serien, wofür ihr schwärmt. Neue Season, und wenn es gar nicht neue Season ist, dann vielleicht etwas älter. Schon irgendeine Serie muss genannt werden. So.
Und wer Jane the Virgin schreibt, kommt doppelt in den
Lostrommel. Also wenn das wirklich einer schreiben sollte, der kommt doppelt in die Lostrommel, erhöht damit die Gewinnchancen. Und auch ein Hinweis, der Gewinner wird im nächsten Podcast gezogen. Ihr habt, glaube ich, noch, wenn das rauskommt, eine Woche Zeit, eure Teilnahme zu bestätigen. Ist nochmal alles im Podcast irgendwie verwurschtet. Und und der Hinweis, ne, der erste Advent steht vor der Tür. Wer quasi den ersten Advent einleiten oder einleiten Leuten wird, wird noch nicht verraten, aber seid gespannt, es ist eine Überraschung. Es ist ja
unvorhersehbar.
Unvorhersehbar, einer aus fünf. Und
ihr werdet euch die Augen reiben vor
und
Verwunderung.
Und die Ohren zuhalten. Tja, so. Das soll's gewesen sein. Also in diesem Sinne würde ich mich einfach mal verabschieden. Was nächste Podcast kommen wird, werdet ihr früh genug erfahren. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net